Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Und zwar, mein Name ist jetzt eigentlich beinahe vergessen, aber nee, das weiß ich doch noch, Roman Wortreich, und ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Ich habe im Studio heute zwei Gäste, die habe ich eingeladen. Das ist zum einen der Andreas Locke. Hallo Andreas, du bist freier Publizist.
Hallo.
Warte mal, jetzt möchte ich auch dein Mikro anmachen, dass man dich auch hört.
Hallo.
Und zum anderen ist das der Heinz Scholler, der ist Mitglied der Redaktion einer Zeitschrift, und zwar der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Hallo Heinz.
Hallo.
Heinz, ihr habt eine kleine Zeitschrift, die herausgeht, klein, 100, 150 Seiten Umfang. Sagst du mal ein bisschen, worum es in dieser Zeitschrift geht? Vielleicht auch sogar, wieso die Gegenstandpunkt heißt?
Das ist eine linke politische Vierteljahreszeitschrift. Das Gegen in dem Standpunkt ist programmatisch gemeint, weil wir so furchtbar wenig Befürwortenswertes finden in dem Laden, der da mit Marktwirtschaft und Demokratie umschrieben ist. Was das im Einzelnen in der Sache heißt, das wird sich ja heute dann im Laufe der Sendung auch nachprüfensmäßig herausstellen. Die aktuelle Nummer vom Gegenstandpunkt hat den Schwerpunkt Nation Building, wie das heutzutage so wunderbar heißt, im Irak unter dem Kommando der USA. Ist im Buchhandel für 13 Euro erhältlich. Und ich darf auch noch auf eine Diskussionsgelegenheit aufmerksam machen, die wir eingerichtet haben vom Gegenstandpunkt. Wir unterhalten einen regelmäßigen öffentlichen Diskussionstermin. Dort kann man sich dann entweder über Artikel im Gegenstandpunkt unterhalten oder auch über aktuell anfallende politische Ereignisse, die in einer Vierteljahreszeitschrift dann noch gar nicht behandelt werden können. Herzlich gerne alle eingeladen, der Eintritt ist frei. Die nächste Gelegenheit, wo dieser von uns so genannte Schurfix stattfindet, ist am kommenden Montag, das ist also der 2. Februar, Montag, 2. Februar, und ab dann im 14-Tage-Rhythmus. Der Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr und die Adresse ist in Frankfurt im Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof.
Also wer mit dem Heinz diskutieren möchte, mit dem Heinz Scholler und noch mal anderen Leuten, der kann das tun, nämlich jetzt am kommenden Montag, dem 2. Februar um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuchner-Straße 69. So, ich habe euch beide eingeladen heute, weil wir über ein Thema reden wollen, das auch ein bisschen im Augenblick in aller Munde ist. Ich sag mal nur ein Stichwort, das Thema, es geht um Bildung. Im Allgemeinen gilt ja die Wissenschaft als ja das große Wissen der Menschheit, als die große Aufklärung. Andererseits ist es aber auch in dieser Gesellschaft gleich so ein Hebel für den Fortschritt. Dem muss sie nämlich dienen. Sie muss irgendwie einer besseren Welt dienen und soll die Welt verbessern. Das Ganze soll, das ist vielleicht so ein bisschen eine Idealvorstellung von den Leuten, das ganze Wissen, die Bildung soll dann auch noch dazu führen, dass die Welt in dem Sinne besser wird. Ja, wir können uns viel mehr Sachen produzieren, wir können bessere Kühlschränke für alle herstellen. Zum Glück, wegen der Genforschung gibt es jetzt auch dann demnächst keinen Hunger mehr und so weiter und so fort. Das sind so Vorstellungen, die es über die Wissenschaft und die Einrichtung Bildung gibt. Wir wollen uns gleich so ein bisschen darüber unterhalten, auch darüber unterhalten, ob die Bildung tatsächlich den Menschen veredelt und ob sie seine Selbstverwirklichung tatsächlich verwirklicht. Eins, das würde ich auch noch, möchte ich noch vorausschicken, eins ist klar, in aller Munde ist im Augenblick auch das Rufen nach einer Reform des Bildungssystems. Die Gründe dafür, wieso danach gerufen wird, die Vorschläge, wie dem Bildungssystem beizukommen ist, das alles, das wird gleich Gegenstand dieser Sendung sein. Thank you. Heinz, wir wollen uns heute über die Bildung unterhalten und ich habe ja mal ein bisschen so ein paar gängige Vorstellungen darüber aufgezählt, was Wissenschaft und was Bildung in dieser Gesellschaft alles leisten soll. Sollen sie die Welt verbessern, den Leuten hilft dazu, bessere Erkenntnisse zu haben. Das sind so die Vorstellungen, die man eigentlich hat von der Bildung. Und es gab mal, das ist schon ein bisschen her, 68, vielleicht eine Kritik an der Bildung, an der Institution, die es auch auf dem Bildungssektor gibt, diese Institutionen würden nur eine Bildung hervorbringen, die eigentlich dem Kapital nützt, die Profitinteressen nützt. Ich weiß, du erinnerst dich vielleicht noch, du bist irgendwie aus der Generation.
Aber sicher. Wir haben seinerzeit haben wir Demos gemacht und sind durch die Straßen gelatscht und da war eine Parole, die hat geheißen, Kampf der Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft. Naja, da hatten wir seinerzeit, das war ja auch als Provokation gedacht, und da hatten wir dann seinerzeit unsere Liebe, Mühe und Not gegenüber der Menschheit, die uns dann zugehört hat und die mit uns ins Gespräch gekommen ist, gegenüber der Menschheit diesen Slogan gewissermaßen zu beweisen, weil besagte Menschheit hatte, so vor 30 Jahren rum ist das gewesen, eine ziemlich gute Meinung von Wissenschaft und Bildung. Der Roman hat vorhin in seiner Anmod ja schon die einschlägigen Stichworte zitiert. Veredelung, Selbstverwirklichung, Fortschritt, Kampf dem Hunger, der Krankheit, was weiß ich. Das waren so ungefähr die gängigen Meinungen zur Bildung. Dagegen sind wir mit der Provokation angetreten, Kampf der Wissenschaft, die fürs Kapital nur schafft. Naja, wie sich die Zeiten ändern. Heutzutage, ganz davon abgesehen, dass die heutigen Protestierer mit einer solchen Parole gar nicht mehr antreten. Wenn heutzutage jemand diese Parole in der momentanen Landschaft vom Stapel lassen würde, tja, ich habe so den Verdacht, die betreffenden Gemeinden, die Veranstalter von Wissenschaft und Ausbildung, die würden bei diesem Slogan allenfalls noch ein müdes Lächeln zustande bringen, weil heutzutage ist es doch ganz im Gegenteil so ungefähr die allergrößte Selbstverständlichkeit geworden, dass Wissenschaft und Ausbildung und Bildung ihren guten Grund, ihren nützlichen Zweck einzig und allein darin haben, dass sie marktwirtschaftlichen Firmen dienen und dass der Staat, der diesen Bereich da zu verantworten hat, dass der seinerseits alles dazu tut, um nützliches Wissen, nützliche Ausbildung zustande zu bringen, nützlich für einen klipp und klar benannten Zweck. Ja, selbstverständlich geht es doch darum, dass unsere Firmen und überhaupt der Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb andere ausstechen. Also da wird gewissermaßen Wissenschaft, Ausbildung regelrecht als eine Waffe gekennzeichnet, als eine Waffe im Konkurrenzkampf von Firmen, Konzernen, nicht zuletzt von Nationen in ihrer Eigenschaft als Standorte von Kapital. Dafür ist heutzutage Wissenschaft verplant, eingeplant. Kein Mensch nimmt daran Anstoß. Ganz im Gegenteil, es wird verlangt, es wird gefordert, dass das viel mehr noch so sein soll. Und die heutigen protestierenden Studenten, die sind ja angetreten mit der Parole, der Kanzler vergeigt, indem er die Bildung so schäbig behandelt, gleich die Zukunft von ganz Deutschland. Und sie selber haben sich also in dieser Art und Weise gewissermaßen angepriesen als die Ressource im Konkurrenzkampf der Nation, auf die kein Schwein verzichten kann und wo es total fahrlässig wäre, wenn die Obrigkeit an ihnen spart und damit die Zukunft der Nation vergeigt.
Den Punkt möchte ich mir nochmal vor Augen führen. Also die Kritik früher war, Bildung nützt eigentlich nur dem Kapital. Da müssen wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, wie sie das tut, wenn sie es tut. Aber jetzt mal zu der aktuellen Situation. Die Studenten treten auf mit einem Anliegen, spart nicht an uns. Das heißt, das spart nicht an uns, weil wir ja wichtig sind für das Weiterkommen der Nation. Ist das nicht gerade genau der Standpunkt, den früher mal Leute kritisiert haben, dass die Bildung nämlich fürs Kapital ausbildet?
Das wollte ich gesagt haben. Was wir früher als Kritik geäußert haben, das ist heutzutage gewissermaßen das Selbstbewusstsein von all diesen Leuten, die mit Wissenschaft und Ausbildung an den Universitäten, an den höheren Schulen und so weiter überhaupt zu tun haben. Eine Ressource der Nation, wo ansonsten überhaupt nicht weiter gefragt wird, worin die bestehen soll, was denn ihr Nutzen sein soll, ob der Nutzen eine gemütliche Angelegenheit ist und so weiter und so zu. All das ist zur größten Selbstverständlichkeit geraten. Und heutzutage, wenn ich mal wieder über den Campus gehe, naja, da früher war der vollgepflastert mit Plakaten, die haben meinetwegen zu Protestaktionen aufgerufen gegen die Wissenschaft, die fürs Kapital noch schafft. Heute sehe ich fast nur noch Plakate, die machen Reklame für, da gibt's 1000 Firmen, die suchen Nachwuchsakademiker, das sind Karrierechancen und da gibt's eigene Seminare dafür und so weiter und so zu. Ne? Also die Studenten von heutzutage, die preisen sich als die Ressource, als die Waffe der Nation in ihrem Konkurrenzkampf an. Und der Kanzler, der erzählt heutzutage die entsprechenden Geschichten von oben. Was fehlt Deutschland? Was ist der Mangel, den sie jetzt gerade kurz vor Weihnachten regierungsseitig hochoffiziell entdeckt haben? Der Mangel ist, Deutschland hat keine Elite-Universitäten, Deutschland hat keine Nobelpreisträger, Deutschland besetzt nicht den Zukunftsmarkt, sowohl für Wissenschaft und Wissenschaftler, als auch für die Waren, die dann angeblich zustande bringen. Und auf die Art und Weise ist Deutschland hinten dran und droht im Standortwettbewerb unter die Räder zu kommen. Wissen, Wissenschaft, die fürs Kapital schafft, ist die Ressource der Nation. Das ist der Standpunkt von heutzutage. Und wir gehen heute mal durch, was der Standpunkt taugt.
Ganz genau, das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich fasse aber noch mal kurz zusammen. Das Erste, was du sagst, Heinz, ist, das Wissen gar nicht deshalb zustande kommt hier bei uns, weil, wie das vielleicht früher die Vorstellung war, es den Leuten dient, den Leuten allen, sondern das Wissen überhaupt nur zustande kommt hier in der Gesellschaft, weil es dem Kapital dient. Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen uns genauer angucken. Und da habe ich vielleicht mal an dich, Andreas, eine Frage. Ja, das Wissen soll dem Kapital dienen. Das müssen wir jetzt noch gucken, wie das geht. Aber es gibt doch auch noch sowas wie eine Grundlagenforschung. Das ist doch eine Forschung, die jetzt gar nicht direkt nach dem Nützlichen sucht, sondern die das allgemeine Wissen über die Natur herauszufinden versucht. Und das ist doch eine Wissenschaft, die der Staat hier bei uns, die Gesellschaft organisiert.
Ja, die Frage, die Gesellschaft organisiert etwas, das ist vielleicht eine etwas ungenaue Fassung. Selbstverständlich, im Unterschied zu anderen Zeiten, älteren Zeiten, ist in einer kapitalistischen Ordnung in der Zwischenzeit die Wissenschaft zu großem Ansehen gekommen, auch zu einer Ausbildung. Allerdings muss man ja so drauf schauen, wenn es selbstverständlich geworden ist, zu sagen, die Wirtschaft und die Wirtschaft, das sind die privat für ihren Reichtum agierenden Unternehmer. Das ist die Wirtschaft. Für diese Wirtschaft wird Ausbildung betrieben, wird Forschung betrieben und so weiter. Dann ist ein Gedanke, glaube ich, sehr wichtig. Diese Unternehmerschaft, um die sich alles dreht, deren Nutzen das Entscheidende in unserer Wirtschaft ist und gar nicht das Fortkommen der vielen anderen und der Masse. Diese Unternehmerschaft steht ja auch zur Wissenschaft etwas seltsam. Sie stellt sich nämlich so hin, Wissenschaft will sie schon anwenden. Wissenschaft braucht sie. Neue Produkte, neue Produktionsverfahren, all das. Aber in unserer Gesellschaft ist Wissen eben nur eine Ressource, ein Rohstoff, genau wie die Menschen, die ein Wissen haben, nur ein Rohstoff für Unternehmen und Unternehmer sind. Und vom Standpunkt eines Unternehmens stellt sich immer die Frage, lohnt es sich überhaupt, in irgendeine Forschung, in irgendeine Ausbildung zu investieren? Und darum ist es in unserer Gesellschaft ja so, hier organisiert der Staat Wissenschaft, Ausbildung von der Grundschule bis zum Abitur und bis zu den höheren Abschlüssen, Bachelor, Master, Diplom, Staatsexamen, Doktor und so weiter. Der Staat organisiert Wissenschaft und Ausbildung, weil das für das Geschäft der Unternehmen, der Kapitalisten nötig ist, aber selber gar kein Geschäft ist.
Den letzten Punkt musst du nochmal, glaube ich, verdeutlichen. Also, das ist nötig fürs Geschäft, diesen einen Punkt, und den anderen Punkt, es ist selber kein Geschäft.
Ja. Überlegen wir es uns von der Seite her. Was ist eigentlich so an Wissen in dieser Gesellschaft im Unterschied zu vor 100 oder 200 Jahren alles aufgekommen? Naturbeherrschung, selbstverständlich. Aber zu erforschen, wie Atome aufgebaut sind, wie Tierarten sich entwickelt haben, wie ein Körper funktioniert, überhaupt wie die Erde, auf der wir alle leben, entstanden ist, das ist doch einfach kein Geschäft. Und es hat eine Zeit lang gebraucht, bis Unternehmer, die selbstverständlich wussten, eine Dampfmaschine, das kann man benutzen, Elektrizität, das kann man einsetzen für neue Produktionsverfahren und so weiter. Die haben gemerkt, man braucht Wissen, aber es selber produzieren, das eben nur in dem eingeschränkten Maß, wie es gerade für die Firma lohnt und sich monopolisieren, zu einem ausschließenden Geschäft machen lässt. Das ist übrigens in der Ausbildung genauso.
Ja, ganz kurz, bleiben wir noch mal dem Teil. Du redest jetzt über das Wissen, was sich gar nicht direkt ummünzen lässt, verwenden lässt, anwenden lässt, über diese Art Grundlagenforschung.
Grundlagenforschung und überhaupt Wissen entwickeln, das sich nicht unmittelbar in Geschäftsprodukte umsetzen lässt. Wir alle wissen, Unternehmer stellen gern, sagen wir mal, Ingenieure ein. Ingenieure, die fertiges Wissen, das an der Universität gelehrt wird, dann vielleicht in ein neues Auto, in einen neuen Computer, in ein neues Produktionsverfahren, in ein neues Gut und so weiter umsetzen lassen. Sie wollen sich auch gern bedienen am Wissen unserer Unternehmer, auf die es hier ankommt. Nur das Wissen herstellen ist überhaupt kein Zweck. Und das ist die andere Seite, ausbilden ist auch nicht gerade Unternehmenssache. Beim Ausbilden ist es ja so, Ausbildung von Kindern, Jugendlichen, damit die überhaupt erst einmal lesen, schreiben und so weiter lernen und dann höhere Bildung erwerben. Das ist doch kein Geschäft. Das ist von Unternehmensseite, also von denen, die in dieser Gesellschaft so ökonomisch bestimmend sind und von denen alles abhängt und deren Gewinn überhaupt das Wohlergehen dieses Staates ausmacht. Für die ist Ausbilden überhaupt nur ein Kostenfaktor. Sie möchten gern auf grundausgebildete und besser ausgebildete Menschen zugreifen. Aber Ausbildung kostet doch erstmal Geld und bringt keins. Und das merkt man ja sogar an der Ausbildung der Azubis, der Lehrlinge, wie man früher sagte. Azubis ausbilden, überhaupt den Leuten die Möglichkeit geben, in einem Betrieb zu lernen, welche Fertigkeiten man für bestimmte nützliche, bezahlte Tätigkeiten erwerben muss. Selbst das ist ja nicht gerade Unternehmenssache in jedem Fall, so dass alle einen Ausbildungsplatz kriegen. Jedes Jahr ist wieder das große Geschrei, zu wenig Ausbildungsplätze, und die Unternehmen sagen, das kostet, das kostet.
Also bei der Ausbildung leuchtet es mir sofort ein, dass da müssen ja Unternehmen sogar dazu verdonnert gezwungen, per Gesetz gezwungen werden. Aber ich will nochmal zurück zur Forschung. Ich will nochmal festhalten, diesen einen Punkt, dass es sowas gibt wie eine Forschung, ja, die sich darum dreht, die versucht herauszufinden, wie die Welt funktioniert. Dass es dann aber auch so eine Forschung gibt wie angewandtes Wissen, Ingenieurswissen, das sich direkt dafür interessiert, wie der Produktionsprozess umzuwandeln geht. Ja. Der erste Teil ist doch aber tatsächlich gar nicht ökonomisch verwertbar zunächst. Der ist doch sozusagen irgendwie getrennt davon. Die Leute, die das forschen, die müssen sich doch gar nicht drum kümmern, wo sie das Geld herbekommen. Die bekommen es doch vom Staat. Erklär mir jetzt nochmal, wieso das sozusagen zur Ressource wird.
Ja, die Ressource Wissen, der Rohstoff Wissen, der Rohstoff wissende Menschen für Unternehmerschaft ist in einer besonderen Art und Weise organisiert. Unternehmer interessieren sich nur für das, was sich umsetzen lässt. Sie interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob man eine Krankheit heilen kann, wenn man mit dieser Krankheit nicht durch Pillen einen gewissen Erfolg in der Unternehmensbilanz erzielen kann. Dass man eine Natur beherrschen kann und dass das nützlich wäre, ist auch nicht einfach ihre Sache. Die Frage heißt, rechnet sich das? Und so ist es auch in Bezug auf das Wissen. Bürgerliche Staaten, Staaten, in denen es feststeht, in ihnen soll nur der Unternehmenserfolg als der Erfolg der Wirtschaft zählen. In ihnen wird nur Unternehmenserfolg zusammengezählt und das ist die Quelle, aus der ein Staat seine Größe ziehen will. Die sind darauf gekommen und sagen, wenn denn unsere Unternehmer nicht selber das Wissen herstellen, es aber brauchen, Köpfe brauchen, die sie ausnützen können, dann stellen wir das her. Grundlagenforschung, dein Stichwort heißt, Staaten dieser Art, die entwickelten großen Staaten, unterhalten Forschungsinstitute, überhaupt große Universitäten, und in diesen Universitäten, da werben sie Menschen an. Sie stellen Menschen frei fürs Denken. Eine ganz interessante Sache. Einerseits, natürlich, wie soll es denn sonst gehen? Wenn man Erkenntnisse hat, kann man sie nur dann erwerben, wenn man nicht gerade beschäftigt ist mit hier hacken, dort schuften, hier rummachen. das Erforschen einer Sache ist eine eigenständige Tätigkeit. In unserer Gesellschaft werden also Leute als Beamte freigestellt, zum Forschen freigesetzt. Sie werden von den gewöhnlichen Sorgen, die dieser Staat allen anderen Menschen aufträgt, nämlich findet ihr einen Unternehmer, der euch beschäftigt, nur dann habt ihr einen Lebensunterhalt. Von dieser Frage werden Forscher wie Lehrer freigestellt, sie werden Beamte, damit sie eine Voraussetzung für Unternehmerschaft herstellen, nämlich Gedanken entwickeln, richtiges Wissen entwickeln. Und sie werden sogar in der Hinsicht freigestellt, dass als Forscher sie nur auf eins achten sollen, nämlich, was ist der internationale Stand der Forschung? Wie weit ist die Erkenntnis schon gediehen? Stimmt das, was der Kollege X und der Kollege Y veröffentlicht haben? Braucht es da einen neuen Forschungsansatz, um diese Erkenntnis weiterzutreiben und so weiter? Ich beziehe mich jetzt natürlich sehr stark auf die Naturwissenschaft, die Geisteswissenschaft, diesen Ableger der Theologie, die will ich jetzt gar nicht in den Vordergrund stellen. Diese Wissenschaften, die immer schon wissen, wenn man ihre Vertreter im Fernsehen sieht, dass aus ihren ökonomischen Modellen als Volkswirt sich genau ergibt, dass Löhne gesenkt werden müssen und dass wir nach vorne müssen und dass als Politologen Deutschland eine Aufrüstung braucht. Diese parteilichen Denker will ich jetzt gar nicht in den Vordergrund stellen, weil die denken schon an die Nation, machen sich Sorgen um sie. Aber nehmen wir einmal die Naturwissenschaften, dann ist es so, Naturwissenschaften müssen richtiges Wissen und nicht Verkehrtes. Das kann in der Theologie, in der Philosophie, es ist ziemlich egal, ob man sich widerspricht. Das ist alles interessant. Hauptsache, es kommt am Ende raus, Deutschland gut, Moral gut, alles allerdings problematisch. In der Naturwissenschaft muss es tatsächlich stimmen, sonst kann man nämlich aus falschen Erkenntnissen auch nicht Ingenieurwissen machen.
Jetzt versuche ich es mal zusammenzufassen. Du würdest also so viel sagen, gerade weil der Staat trennt, nämlich trennt, zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite, den Grundlagen dafür und der Anwendung, weil er so eine Art Grundlagenforschung betreibt und die Leute, die das machen, von dem Zwang, Geld zu verdienen, befreit, weil er dafür Institutionen schafft. Deshalb macht er daraus eine Ressource, gerade fürs Kapital. Ja, das leuchtet mir so ein bisschen ein. Jetzt müssen wir uns noch die andere Seite angucken, aber haben wir schon, glaube ich, ein bisschen gesagt, nämlich der Teil der Wissenschaft, der ja sowieso im Grunde direkt so Produktionsmittel sich angucken, nämlich Ingenieure und diese Sachen mehr.
Ja, klar. Wem gleich einfällt, es wird auch eine Menge Forschung in Betrieben betrieben. Ja, mag sein, aber einen Moment noch innegehalten. Selbst der Bereich Anwendungswissen, Technologie entwickeln, dafür unterhält auf allgemeine Kosten für das Kapital, für die Unternehmerschaft, der Staat große technische Hochschulen. Darmstadt hat eine große technische Hochschule, Aachen und so weiter, technische Universitäten, an denen eins betrieben wird. Alles das, was sich noch nicht unmittelbar als Geschäft lohnt, als geschäftliche Forschung, in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Unternehmen, wird dort betrieben, grundlagenmäßig entwickelt, mit viel oder wenig Geld, wird Voraussetzung geschaffen, dass Unternehmer sich dann herauspicken können, was ihnen passt, was ihnen geschäftlich sinnvoll erscheint, was ihnen für eine gewinnbringende Anwendung dann überhaupt ins Auge sticht. Und das ist dann die Voraussetzung, Ingenieurwissen, dieser dumme Spruch, dem Ingenieur ist nicht zu schwör, heißt ja, alles das, was an Zwecken vorgegeben wird, nämlich gesellschaftlich gültige Zwecke von Unternehmern. Das ist das, wo der Ingenieur, der dann ausgebildet ist, sich drum kümmert, völlig unbekümmert um die Zwecke in dieser Gesellschaft, forscht er dann, was ihm aufgetragen wird. Und eins steckt ja in jedem Fall darin. Unternehmen kümmern sich um zwei Dinge eigentlich nur, vielleicht können wir darauf noch eingehen, nämlich um gewinnbringende Produkte oder Produktionsmittel.
Gut, jetzt sprichst du was an, was hier in dieser Gesellschaft durchgesetzt ist, nämlich dass Unternehmen Gewinne machen und dass sie beim Produzieren, wenn sie so Sachen herstellen, darauf achten, wie können sie den Gewinn maximieren und die Kosten reduzieren.
Ja, wie können sie Gewinne maximieren und die Kosten reduzieren? Es hört sich ja immer so schön an. Wir sind eine innovative Gesellschaft. Unternehmer treiben das Gedankliche nach vorne. Sie machen alles ganz neu. Überlegen wir einen Moment mal. Wir haben eine Naturbeherrschung. Wir wissen in der Zwischenzeit sehr viel über die Natur, kennen ihre Gesetze, könnten übrigens auch sehr sorgsam mit der Natur umgehen, was nicht geschieht. Warum? Na darum, weil wir ein ganz anderes gesellschaftliches Prinzip haben. Die Natur für unseren gemeinsamen Nutzen auszunutzen, kommt ja gar nicht in Frage. Es kommt nur in Frage, Unternehmer nutzen das Wissen, die Bildung, als ihre Ressource dafür, nützliche Produkte draus zu machen. Sind nützliche Produkte eigentlich Produkte, die mir oder dir oder uns allen und den Zuhörern eigentlich nützen? Die Nützlichkeit von Produkten in unserer Gesellschaft wird ganz anders gemessen. Die Nützlichkeit heißt nämlich, kann ein Unternehmer mit einem neuen Produkt mehr Gewinn machen oder überhaupt Gewinn machen? Produkte, die uns nützen würden, aber mit denen sich kein Gewinn erzielen lässt, sind keine Investition, werden also nicht hergestellt. Es werden im Gegenteil sogar Produkte hergestellt, mit denen sich Gewinn machen lässt, die allerdings relativ viel Schaden anrichten. Man denke nur an Genfood, Atomkraftwerke, von Waffen ganz zu schweigen, aber gute Geschäftsmittel. Also das ist die Seite, hier wird mit großem Eifer von den Ausgebildeten, den Denkern dieser Gesellschaft parteilich gedacht, parteilich geforscht, nämlich für eine Partei, für eine Sorte Menschen, nämlich die, die aus ihrem investierten Kapital mehr Geld machen können, mehr Geld machen wollen und die nur auf eine Sache gucken, aus einem Produkt muss ein Vorteil in der Konkurrenz werden und im Zweifelsfall muss mit einem Ding, an dem irgendein Nutzen dran ist, das Entscheidende erzielt werden. Verkäuflichkeit mit Gewinn. Und darum entwickeln Unternehmen ständig nützliche, manchmal auch vollkommen blödsinnige Innovationen, nur für eins, Kaufkraft auf sich zu ziehen, weil die Leute, die sie selber bezahlen, haben ja wenig Geld in der Tasche und sie möchten sie selber dazu bringen, kauf dieses Produkt, nicht das vom Nebenmann. Das ist die eine Seite.
Ja, vielleicht eben noch die Seite, die mich interessiert, ist dabei, wenn man ans Gewinnemachen denkt, dann muss man auch die Unternehmensrechnung sich mal vor Augen führen, wie die geht, nämlich wofür Geld ausgegeben wird, wie da das Wissen und die Ingenieursleistung einfließt und was dabei rauskommen soll, den Teil hast du, glaube ich, jetzt schon angesprochen.
Das waren die Produkte, ja. Es wird ja auch immer gelobt, Unternehmen bringen Innovationen in der Produktion hervor. Es wird so unglaublich produktiv gearbeitet. Ja, das stimmt. Unglaublich produktiv wird gearbeitet aus Wissen, das erarbeitet wird, das Leute erwerben, werden neue Produktionsverfahren. Aber ist es eigentlich so, dass in unserer Gesellschaft, im Kapitalismus, durch die Produktivität der Arbeit, dass man in der gleichen Zeit mehr nützliche Dinge herstellen könnte, die Arbeit bequemer wird, die Menschen alle davon etwas haben, alle gut genährt, sich mit etwas mehr Muße und Geruhsamkeit ausgestattet, um sich und die ihren kümmern können und ihren Interessen nachgehen, doch gerade nicht. Die Steigerung der Produktivität der Arbeit durch Wissenschaft und Technologie dient hier doch ganz anderen Zwecken. Sie dient hier doch dazu, aus Lohnkosten mehr herauszuholen. Ich meine Folgendes. Ein Unternehmer fragt nicht, kann ich schneller etwas herstellen, sondern fragt, kann ich die Produktion verbilligen? Kann ich aus den Leuten, die ich bezahlen muss, mehr Arbeit herausholen in der gleichen Zeit, indem ich das Produktionsverfahren umwälze. Dann habe ich die gleiche Lohnsumme, aber viel mehr Produkte, die ich verkaufen kann. Oder umgekehrt, kann ich Leute entlassen, weil ich mit weniger Leuten das Gleiche herstellen kann. So kommt etwas ganz Seltsames heraus. Bezahlte Arbeit wird in dieser Gesellschaft gespart. Nicht Arbeit, damit Muße einkehrt, damit es geruhsamer wird. Es werden weniger Leute bezahlt, die härter arbeiten müssen und Lohnkosten eingespart. Dazu dient Wissenschaft in der Gesellschaft, wenn sie dem Bedürfnis und allein dem Bedürfnis des Unternehmertums, des Kapitals unterworfen wird, dann kommt nämlich heraus, dass der Dienst der Naturwissenschaft am Kapital genau das ist, mehr Mühe für wenige, aber nicht Nutzen für alle zu erzeugen, sondern eben Gewinn, Profit. Daran misst sich letztlich die Anwendung der Naturwissenschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft, und der Naturwirt, derjenige, den man so nennen kann, weil er sich um Naturwissenschaft kümmert, braucht davon noch nicht einmal etwas zu wissen. Er kann völlig borniert sich einfach darum kümmern, ich habe hier ein Forschungsprojekt, das soll schneller laufen, dieses Maschinchen soll schneller laufen, das soll schneller laufen. Es sind eben käufliche, gelehrige, ausgebildete Knechte eines Zwecks, der gar nicht nützlich ist, weder für sie noch für die Leute.
Also der Teil der Forschung, der sich direkt auf die Produktionsmittel stürzt und die umarbeitet, ändert, der also an Maschinen forscht, der direkt in die Produktion eingreift, das hast du eben schön ausgeführt, na, der dient sowieso dem Zweck der Unternehmer aus Gewinnen, aus Lohnkosten Gewinn herauszuwirtschaften, indem er die Produktion schneller oder auf jeden Fall billiger macht. Das kommt, das hast du eben auch gesagt, den Leuten nicht zugute, sondern der Produktion bzw. dem Besitzer der Produktion, nämlich der Wirtschaft. Aber das haben wir auch am Anfang gesagt, darum geht es ja in diesem Land, das ist ja gerade Zweck und Sinn der ganzen Übung. Wenn also der Staat jetzt den Unternehmen ein Wissen zur Verfügung stellt, in diesen großen Einrichtungen, Universität bis runter zur Grundschule, dann sollten wir uns gleich auch mal angucken, wie er das eigentlich macht. So, Heinz, jetzt wollen wir uns mal unterhalten über die Institutionen, die der Staat geschaffen hat, um nämlich der Wirtschaft sowas wie eine zweckfreie Forschung anzubieten, um der Wirtschaft aber auch Leute zur Verfügung zu stellen, die dieses zweckfreie Wissen oder aber auch das zweckmäßige Wissen drauf haben. Also Ausbildung, wie funktioniert das hier bei uns in Deutschland?
Naja, der Beweggrund für Ausbildung für jedermann, der ist gesagt worden. Der besteht da drin. In der Wirtschaft kommt Wissen zur Anwendung. Dann braucht es in der Wirtschaft halt ausgebildete Leute, die den marktwirtschaftlichen Betrieben diese Anwendung besorgen und organisieren. Und zweitens braucht es dann ein Stück Ausbildung für das gewöhnliche Fabrik- oder Büropersonal, also für die Leute, die mit den durch das Wissen, durch das geschäftlich angewendete Wissen hergestellten modernen Arbeitsbedingungen zurechtkommen müssen, die dürfen nicht immer zu Bahnhof bloß verstehen. Auch der Hinweis war vorhin schon gefallen. Obwohl also die Ausbildung ganz darauf bezogen ist, dass man einen Beruf damit ergreift und bei diesem Beruf mit Portionen von Wissen, mit Partikeln von Wissen zu tun hat. Trotzdem ist die Ausbildung selber für sich genommen kein Geschäft. Der Hinweis auf die Lehrlingsausbildung war ja auch schon gemacht worden. Kann man ja gerade wieder beiwohnen, wie unsere Unternehmerschaft sich da anstellt. Die Lehrlingsausbildung ist der einzigste Punkt, wo die Wirtschaft selber mit der Ausbildung befasst ist. Und schon jammern diese Leute unentwegt, was für Kosten das verursacht. Und die ganze Gesellschaft muss gewissermaßen dahinterher sein, damit die Lehrlinge wenigstens diese Ausbildung abbekommen. Kann ich mir an der Stelle quasi in Klammern die Bemerkung nicht verkneifen. Auch das kann ich wieder nicht für was besonders Schönes empfinden, wenn die Öffentlichkeit, in dem Falle quasi angeleitet von der Gewerkschaft, den Unternehmern in den Ohren liegt, doch wenigstens einen Ausbildungsplatz für jeden Lehrling zur Verfügung zu stellen. Da wird quasi so getan, als, naja, was dann die Lehrlinge mit ihrer Ausbildung hinterdrein im Betrieb anfangen, das ist dann gar nicht mehr weiter interessant, sondern es wird so getan, dass gewissermaßen wenigstens die Grundausstattung für die Konkurrenz der Arbeitskräfte um Beschäftigung, die sollte man doch diesen jungen Menschen, die gerade ihr Leben beginnen, nicht auch noch vorenthalten. Das ist keine gute Anspruchshaltung, die da von der Gewerkschaft zum Ausdruck gebracht wird. Und ansonsten aber dient mir jetzt dieser Hinweis darauf, wie die Kapitalisten sich bei der Lehrlingsausbildung anstellen, der dient mir als Fingerzeig dafür, Kapitalisten wollen ausgebildete Leute, aber nicht dafür bezahlen, für die Ausbildung. Sie wollen und erhalten das dann auch, die Geschäftsbedingungen von Leuten, die per Ausbildung mit Wissen bekannt gemacht worden sind, als Geschenk von Seiten des Staats. Das macht der Staat, indem er öffentliche, verpflichtende Bildungseinrichtungen betreibt, angefangen von der Volksschule bis hinauf zur Universität. Und demnächst kriegen wir dann wahrscheinlich noch die Spitzenleistung der Elite-Universität.
Also die Ausbildung, weil sie kein Geschäft ist, würde sie eigentlich in einem Land, das auf Geschäftsinteressen aus ist, das alles auf Geschäftsinteressen verpflichtet, würde eigentlich ausbleiben. Das ist so ungefähr dein Argument. Und nur weil die Unternehmen es aber dennoch brauchen, organisiert der Staat das für diese Unternehmen.
Na, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen schief ausgedrückt. Ich wollte sagen, gerade weil in einem Land wie bei uns die ganze Wirtschaft auf Wachstum, auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, genau deswegen übernimmt der Staat in diesem Laden sowohl die Organisationsseite als auch die Kostenseite von Ausbildung, weil Ausbildung selber kein Geschäft ist, aber eine fürs Geschäft nötige Bedingung. Deswegen ist Ausbildung organisiert, getrennt von den Ortschaften, Fabriken und Büros, an denen die ausgebildeten Leute von der Wirtschaft dann vernutzt werden.
Hat das jetzt Auswirkungen auf die Ausbildung? Kann man das dir ansehen, dass sie einerseits getrennt vom Geschäft, aber für das Geschäft stattfindet?
Oh ja. Zuallererst schon mal darin, dass bei der Ausbildung im bürgerlichen Staat, in der modernen Marktwirtschaft, da gilt durchaus das Sparsamkeitsprinzip. Da gilt durchaus das Minimalprinzip. So ungefähr, Geiz ist geil. Es ist gar nicht so, dass dieses vielfältige Wissen über Natur, Mensch und Gesellschaft, was im Lauf von 200 Jährchen sich so angesammelt hat, dass dieses Wissen etwa der Bezugspunkt, der reiche Schatz wäre, aus dem man sich die wichtigsten Sachen herauspickt und die Menschheit damit bekannt macht, damit sie hinterher etwas weiß. Damit sie etwas weiß und damit sie vielleicht was dazu beiträgt, dass das Wissen noch weiterhin erweitert wird. So geht es doch überhaupt gar nicht zu bei uns. Nein, ganz im Gegenteil. Bei uns geht es, was das Wissen angeht, so ungefähr nach dem Minimalprinzip zu. Dass alle alles wissen sollen, was die Menschheit an Wissenswertem bisher zu Wege gebracht hat, Das ist absolut nicht der Standpunkt, der in der Ausbildung im bürgerlichen Staat zugange ist. Stattdessen, da verrate ich ja kein Geheimnis damit, ist Wissensvermittlung bei uns eine Frage der Selektion, der Auslese.
Willst du also damit sagen, dass bei uns gar nicht ausgebildet wird, allein mit dem Zweck, den Leuten Wissen beizubringen? Oder ich sage es nochmal umfassender, möglichst vielen Leuten möglichst viel Wissen beizubringen, sondern dass ausgebildet wird mit dem Zweck, die Leute, wenn du sagst, zu selektieren, also voneinander zu unterscheiden?
Ja. Das weiß jeder, weil es gibt ja Schulpflicht, infolgedessen hat jeder auch die Schule mitgemacht. Von daher hat es ja jeder praktisch mitgekriegt. In der Schule geht es darum, einen Wettbewerb um die Vermittlung von Wissen für sich zu entscheiden. Und zwei Drittel oder ich weiß nicht genau wie viel der Menschheit gehen bei diesem Wettbewerb als Verlierer hervor. Und es ist eine ganz besondere Sorte von Gemeinheit dabei zugange, was nämlich die Vermittlung von Wissen angeht. Ich meine damit Folgendes. Wenn sich herausstellen sollte auf der Schule, dass irgendwelche Leute schneller lernen als andere, dass diese anderen länger brauchen, um irgendetwas zu kapieren und zu begreifen, naja, dann wäre das, sagen wir mal, das Naheliegende, das, worauf man unbefangenerweise zuerst kommt, das wäre, dann brauchen die Leutchen, die sich mit dem Lernen schwerer tun, halt mehr Zuwendung. Dann brauchen die von mir aus längere Zeit, bis sie es kapiert haben. Aber wenn man ihnen diese Zeit gibt und lässt und die entsprechende Ausbildung, dann lernen sie es am Schluss ja auch. Dann wissen es auch die. Jetzt weiß jeder, in der Schule, die Auslese betreibt, ist das Prinzip haargenau das Umgekehrte. Das sind die sogenannten Lernschwächeren. Wenn das mal festgestellt ist, am Ende eines Schuljahres mit einem Zettel, der heißt Zeugnis und da stehen die Noten drauf, wenn das mal festgestellt ist, dass die Lernschwächer sind, dann ist diese Feststellung nicht etwa ein guter Grund, sie noch mehr mit und noch länger mit Wissen und Wissensvermittlung ihnen das zuzuwenden, sondern ganz im Gegenteil, die werden dann vom weiteren Zugang zu Wissen schon mal ausgeschlossen. Die kommen dann eben bloß auf die Hauptschule, die nächste bessere Kategorie kommt auf die Realschule und bloß das letzte Drittel, das wird zugelassen zu weiterer Wissensvermittlung. Das kann auf die Hochschule, weil es dafür die Hochschulreife hat. Da wollte ich drauf rumgedrückt haben, das ist ein Skandal, diese Selektion am Wissen. Die ist nämlich Ausschluss vom Wissen und macht sich die von oben veranstaltete Konkurrenz ums Wissen dahingehend zunutze, Leute vom Wissen auszuschließen. In dem Sinne habe ich das vorhin gemeint mit ein Minimalprinzip wird da eingerichtet. Nach der Seite hin ist der Ausschluss vom Wissen, der ziemlich vielen Leuten angetan wird, auch ein Kostenfaktor und macht die ganze Kiste billiger.
Jetzt möchte ich nochmal das Minimalprinzip zusammenfassen und dann dich fragen, wie das zu dem Zweck in der Gesellschaft steht, zu dem Zweck nämlich aus Geld mehr Geld zu machen. Also du sagst, bei der Bildung funktioniert es gar nicht so, dass möglichst vielen Leuten viel beigebracht werden soll, sondern umgekehrt, es soll ausgesiebt werden zwischen den Leuten, es wird praktisch ausgesiebt in Form von Noten, von Zeugnissen, von Leistungsnachweisen, die man erbringen muss. Es wird also ausgesiebt zwischen den Leuten, dem großen Teil, nämlich den zwei Dritteln, die runterkommen auf die Hauptschule, die nicht so viel Wissen bekommen, die auch deshalb nicht mehr so viel Bildung mitbekommen und nicht mehr so viel Aufwendung an Bildung. Und dem oberen Drittel, sage ich jetzt mal schnell, dass dann auf die höheren Schulen, also auf die höheren Schulen gehen darf, dass dann die Hochschulreife bekommt und dass dann auch mehr Zuwendung an Bildung bekommt und damit auch mehr Wissen sozusagen bekommt. Dieses Auswahlverfahren, dieses Selektionsverfahren, inwieweit, also wie steht das jetzt zu dem Zweck dieser Gesellschaft, nämlich Gewinne zu machen?
Naja, die eine Bemerkung bin ich ja schon losgeworden, indem sehr viele Leute von dem vorhandenen Wissen ausgeschlossen werden, indem es als Verschwendung aufgefasst wird, einen Fließbandarbeiter mit dem Energieerhaltungssatz zu traktieren oder so etwas. Naja, das macht sich schon mal um die Kostenersparnis dieses Wesens verdient. Ansonsten gibt es aber noch einen zweiten, eher indirekten Bezug der Ausbildung, wo die Wissensvermittlung als Selektion organisiert ist, zu der marktwirtschaftlichen Hierarchie der Berufe. Auch das ist eine reife Leistung. Das geht nämlich folgendermaßen. Es geht so zu, im wirklichen Berufsleben, auf dem Arbeitsmarkt, wie das so schön heißt, auf dem Arbeitsmarkt von ganz unten bis ganz oben, wo meinetwegen die Manager konkurrieren. Jedenfalls auf allen Stufen des Arbeitsmarktes gibt es eine Konkurrenz, die geht ums Geld verdienen, darum, mit wie wenig Geld oder mit wie viel Geld man seine Dienste entgolten sieht. In der Schule gibt es auch eine Konkurrenz, aber eine Konkurrenz an einem ganz anderen Gegenstand. In der Schule geht es nicht ums Geld verdienen, sondern in der Schule geht es um eine Konkurrenz, wer wie schnell welches vorgesetzte Quantum Wissen sich aneignet, bis prüfungsmäßig reproduzieren kann und auf diese Art und Weise die Langsameren aussticht. Und auf, tja, was ist die Folge des Ausstechens? Die Langsameren, die werden auf die hinteren, auf die unteren Ränge der gesellschaftlichen Hierarchie verwiesen. Das ist jetzt ein dickes Ei. Die Konkurrenz um Wissen und Wissensvermittlung, das ist das, worum es in der Schule geht, die wird organisationsmäßig, systemmäßig mit sozialen Folgen versehen. Nämlich mit den sozialen Folgen, die Leutchen, die in der Bildungskonkurrenz gewonnen haben. Das sind die Kandidaten für die höheren Ränge der gesellschaftlichen Berufshierarchie, die die Verantwortung tragen, wie das so schön heißt, und dafür mehr Geld kriegen, sodass die Verantwortungsträger immer auch die Besserverdienenden sind. Und auf der anderen Seite die Verlierer in der Bildungskonkurrenz. Die werden Kandidaten für die schlechter bezahlten und für die weniger gemütlichen Jobs, die quantumsmäßig weit zahlreicher sind als die für die Besserverdienenden. Also der Witz ist, die Konkurrenz ums Wissen, die wird veranstaltet, haargenau zu dem Zweck, die vorausgesetzte Hierarchie der gesellschaftlichen Berufe und Einkommensklassen mit Kandidaten zu versorgen, und zwar auf dem, in Anführungsstrichen, Umweg, dass die Konkurrenz ums Wissen das Ausschlaggebende dafür ist, wie hinterdrein die Konkurrenz ums Geld bei den gesellschaftlichen Berufen abläuft. Das ist eine sozusagen unparteiische Art und Weise, die Parteilichkeit der Konkurrenz ums Geld zu bewerkstelligen. Das ist eine Art und Weise zu sagen, du ganz persönlich mit deiner schulischen Leistung oder mit deinem schulischen Unvermögen, du ganz persönlich bist dafür verantwortlich, auf welche Stufe der gesellschaftlichen Hierarchie du am Schluss einsortiert wirst. Also, die gesellschaftlichen Klassen, die sind vorausgesetzt mit dem Umfang, den sie in der gesamten Gesellschaft bei ihren Jobs einnehmen, und mit der Gelddotierung. Die gesellschaftlichen Klassen sind vorausgesetzt. Aber welches Individuum auf welchen Posten kommt, naja, das soll sich in der schulischen Konkurrenz um Wissensvermittlung erweisen und nach der Seite hin ganz gleich, gerecht und unverfänglich sein.
Da fällt mir dieser alte Spruch ein, den es auch auf Latein gibt. Ich kann nur auf Deutsch, jemand kann bestimmt noch auf Latein, der das nötige Quantum Bildung mitbekommen hat. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Wolltest du also damit den Spruch so verstanden haben, der Konkurrenzkampf, der in der Schule ums Wissen stattfindet, der findet nicht wegen dem eigentlichen Wissen in der Schule statt, sondern deshalb, weil damit eine Sortierung stattfindet, weil damit jemand nämlich die Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt mitbekommt. Kann er sich unten oder kann er sich oben anstellen?
Ja, die alten Lateiner, die hatten zwar noch nicht den Kapitalismus vor Augen. Heutzutage ist es eben der Kapitalismus, der für das sogenannte Leben sorgt. Und die Schule, will ich sagen, ist gewissermaßen eine der wirklichen Konkurrenz ums Geld und um die Posten der Klassengesellschaft vorgelagerte Konkurrenzveranstaltung, die auch nicht am Material von Geldverdienen abläuft, sondern am Material von Wissensvermittlung. Und dann auf diese Art und Weise diese eigenartige Gleichung zu Wege bringt, dass die Typen, die sowieso die beschissensten Jobs haben, dass die Typen am schlechtesten bezahlt werden, aber jeder Mann und jede Frau kann das dann fälschlicherweise zurückführen auf selber Schuld. Persönliche Leistung war doch gefragt. Dabei ist der Hauptskandal wieder völlig aus dem Blick genommen, nämlich, dass es überhaupt diese bescheuerten und schlecht bezahlten Jobs gibt. In dem Sinne möchte ich hier an der Stelle übrigens auch schnell eben gerne noch was loswerden gegen die Auffassung Chancengleichheit täts bringen in der Bildungskonkurrenz. Dagegen will ich Folgendes vermelden. Chancengleichheit ist gewissermaßen eine Verhimmelung der Konkurrenz, die in der Schule stattfindet. Chancengleichheit sagt ja bloß, die Leistungsauslese in der Schule soll nicht verunstaltet werden durch äußere Einflüsse, und sei es das vorhandene oder nicht vorhandene Geld des Elternhauses. Die Konkurrenz soll sich gewissermaßen ganz rein und unbeeinträchtigt von äußeren Verhältnissen austoben können, dann wäre sie auch ganz gerecht. Ich warne an der Stelle ausdrücklich davor, sich Chancengleichheit als Forderung, als Parole anzuschließen, nicht zuletzt auch mit dem Argument: meinetwegen soll in Gottes Namen auch irgendein Kapitalistensprössling dann mal bei der Bildungsselektion unten durchfallen. Und dann soll der den Fließbandarbeiterjob abkriegen. Ja, wenn das so ist, dann ist meine Kritik noch lange nicht erledigt, dass es überhaupt auf der einen Seite Unternehmer und Kapitalisten gibt, die den Reichtum der Gesellschaft monopolisieren, und auf der anderen Seite immerzu Arbeiter gibt, die sich für die Unternehmer nützlich machen. Das täte mir noch lange nicht reichen, wenn ich den seltenen Fall antreffen sollte, dass ein Kapitalistensprössling wegen mangelnder Leistungen in der Bildungskonkurrenz ans Fließband muss. Und auch der umgekehrte Fall, der stellt mich noch lange nicht zufrieden, dass ein Arbeitersohn irgendwann mal Direktor wird. Ich bin nämlich gegen das Verhältnis von Direktoren und Lohnarbeitern.